Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Karriere beschäftigt uns alle. Sie beeinflusst, wie wir arbeiten, wie wir leben und oft auch, wie wir uns selbst wahrnehmen. Gleichzeitig haben sich die Vorstellungen von beruflichem Erfolg in den vergangenen Jahren stark verändert. Lebensläufe werden vielfältiger, Sinnfragen wichtiger und klassische Karrieremuster zunehmend hinterfragt. Ein heutiger Gast begleitet Menschen genau in diesen Situationen. Dr. Bernd Slackhuis ist Karriere- und Business-Coach, Autor, Speaker und gefragter Experte in Medien wie Spiegel, Focus oder Business Insider. Seit vielen Jahren unterstützt er Menschen dabei, berufliche Entscheidungen zu treffen, Veränderungen zu gestalten und ihren ganz eigenen Weg zu finden. Ich freue mich auf ein Gespräch über Karriere, über Berufung, Zweifel, über Erfolg, Selbstbestimmung und die Frage, wie Arbeit zu einem erfüllten Leben beitragen kann. Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Dr. Bernd Slackhuis.
Vielen Dank, André, und auch danke für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, die Freude ist ganz meinerseits, lieber Bernd. Welchen Beruf würdest du denn niemals coachen wollen? Steigen wir doch gleich mal mit dieser schönen Frage ein.
Das ist eine spannende Frage und irgendwie kommt mir als erstes in den Sinn, eigentlich geht es gar nicht um Berufe, sondern ich arbeite ja mit Menschen und nicht mit Berufen. Und das ist ja gerade das Spannende an meinem Job, dass ich einfach unfassbar viele Menschen kennenlerne. Gerade im Karrierecoaching, die kommen oft irgendwie vielleicht so 2-3 Mal für 2 Stunden, also auch sehr, sehr kurze Einsätze und damit sehr viele Menschen, die ich kennenlerne, mit total unterschiedlichen Berufen. Das ist der Lehrer, die Lehrerin, da sind Juristen dabei aus Kanzleien. Da ist die Ärztin aus dem Krankenhaus dabei, da ist jemand aus dem Rechnungswesen, Finanzen, natürlich auch irgendwie mal Presse, Medien, Kommunikation, vielleicht auch mal Handwerk, das sind Selbstständige. Und gerade diese bunte Mischung, die macht's für mich aus. Ich arbeite gern mit Menschen und mir macht mein Beruf sehr viel Freude. Aber für den Coaching-Prozess ist es total egal, in welchem Job jemand ist, der mir gegenüber sitzt.
Mensch, da haben wir ja gleich eine Gemeinsamkeit, denn genauso wie du mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Menschen zu tun hast, begrüße auch ich bei mir in meinem Podcast Schüchtern bis Nüchtern ganz unterschiedliche Charaktere und ich hatte da ja auch schon einige Berufe, die ich dir mal nennen könnte, zum Beispiel eine Tatortreinigerin oder einen Burgschreiber oder einen Sensenmann. Hattest du denn mit einem Sensenmann schon mal zu tun?
Nein, noch nicht. Aber vielleicht meldet er sich nach dem Podcast, nach der Ausstrahlung. Ich würde mich freuen.
Das kann ja noch kommen. Was glaubst du denn, worüber werden Menschen auf dem Sterbebett später häufiger sprechen? Über ihre Karriere oder über die Dinge, die sie sich vielleicht nicht getraut haben?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich fürchte oder ich vermute, dass sie über keins von beiden wahrscheinlich sprechen, sondern vielleicht sich eher an Menschen erinnern, die ihr Leben geprägt haben, die sie getroffen haben, an schöne Momente, an tolle Ereignisse, an Erlebnisse, die ihr Leben geprägt haben. Und deswegen weiß ich gar nicht so genau, ob das immer nur so um dieses Thema, habe ich meinen Beruf gelebt, habe ich mein Leben gelebt, habe ich irgendwelche Chancen verpasst, wirklich auf ein Sterbebett geht. Der Beruf ist Teil einer Lebensphase. Er ist nur eine Lebensphase und sollte natürlich auch zum Leben passen. Ich finde es aber eben wichtig, und das finde ich auch in den Coachings wichtig, gar nicht so sehr auch zwischen Beruf und Leben zu trennen, sondern ja, der Beruf ist Teil des Lebens und so sollten wir ihn auffassen und danach auch steuern.
Darüber werden wir heute noch ausführlicher sprechen. Du bist Karriere- und Business-Coach, das warst du aber nicht dein ganzes Leben, denn du bist ja irgendwann auch mal ja sehr, sehr jung noch gewesen und hast dir wahrscheinlich nicht diese Frage gestellt, ob du Karriere- und Business-Coach oder Autor oder Speaker oder eben auch gefragter Experte in Medien wie diesen ja schon genannten Spiegel Focus Business Insider werden möchtest. Was war denn so dein allererster Berufswunsch als Kind oder als Jugendlicher?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also so wie mir auch viele gegenüber sitzen, bin ich auch sehr, so der Typ Generalist eher. Also sehr, sehr breit interessiert, mit vielen Stärken ausgestattet. Ich war früher total auch künstlerisch kreativ unterwegs. Ich mache immer noch gern Musik, ich spiele Klavier. Ich bin genauso gut der analytische Mensch, liebe Zahlen, kann mich auch stundenlang mal in Excel-Tabellen verlieren, bin der Stratege, kann groß denken, kann vernetzt denken, sie kann Komplexität erkennen, kann Strukturen schaffen. Und irgendwie, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich irgendwie mit dem Abitur irgendwie wusste, okay, das möchte ich mit 30, 40, 50 sein. Ganz im Gegenteil. Ich hatte Mathe, Physik im Abitur. Ich war in einem Physik-Leistungskurs mit 8 Mitschülern, Schülerinnen. Und 7 von denen, ich war in Mönchengladbach in der Schule und bin da aufgewachsen, und 7 von denen sind irgendwie nach Aachen zum Studium gegangen, Maschinenbau oder E-Technik. Bernd hat sich für eine Bankausbildung entschieden. Ich weiß, mein Physiklehrer war damals irgendwie total frustriert und irgendwie auch verärgert und meinte, wie kannst du das machen? Verschwendung. Ich habe das gemacht. Auch da, frag mich nicht, ich kann mich echt nicht mehr erinnern, ob das so der eigene Antrieb war, ob das vielleicht auch so ein bisschen Prägung und Stupser der Eltern war, im Sinne von, mach was Vernünftiges, eine Bankausbildung ist eine gute Basis, Junge. Es war super, es war eine super tolle Zeit. Auch die Ausbildung vor dem Studium war auch super für mich als Person, als Mensch, für meine Persönlichkeit. Und so hat sich, um deine Frage zu beantworten, so hat sich irgendwie eins zum nächsten ergeben. Und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, und das zieht sich wahrscheinlich auch so ein bisschen durch unser Gespräch durch. Ich bin überhaupt kein Fan davon, Karrieren langfristig zu planen. Mhm. Unser Leben verändert sich. Und da haben wir manchmal auch nicht wirklich Einfluss drauf. Es spielen auch Zufälle eine Rolle. Also nach dem Studium, nach der Promotion, da war ich in Bochum, habe ich mich breit beworben, und es ist die Roland Rechtsschutzversicherung in Köln geworden. Davon hätte ich auch nie mitgerechnet, dass ich zur Versicherung gehe. Würde mir auch heute nie wieder einfallen, nach 15, 20 Jahren später. Und das hat sich so ergeben. Da bin ich nach Köln gezogen. Hier habe ich Menschen kennengelernt. Ich habe Kontakt bekommen zu der Coaching-Ausbildung. Fand ich super spannend in der Zeit. Und habe die gemacht. In der Coaching-Ausbildung habe ich gemerkt, okay, das macht mir Spaß, das liegt mir. War damals auch in einer sehr, sehr frustrierten Jobzeit und Jobwelt für mich. Habe mir überlegt, wie kann es weitergehen? Habe mich entschieden zu kündigen und das Coaching aufzubauen. Nebenher noch auch als externer Projektleiter, Berater gearbeitet. Und ne, du merkst, wie ich das so erzähle, da war nicht wirklich viel Plan dabei. Ich habe mir zu gewissen Zeitpunkten in meinem Leben Gedanken gemacht, was kann für mich ein sinnvoller nächster Schritt sein, was fühlt sich gut an, und bin den Weg dann gegangen.
Ja, das finde ich total spannend, denn du bist nicht der erste Gast bei mir, der eine Bankausbildung absolviert hat. Ich hatte vor einigen Monaten einen sehr, sehr spannenden Gegenüber in meinem Podcast. Er heißt Klaus Bär, und Klaus Bär hat auch eine Ausbildung als Kaufmann, Bankkaufmann gemacht, fühlte sich dort aber nie so wirklich wohl in diesem Beruf. Das war etwas Solides. Seine Eltern meinten, ja, das machst du bitte, hier hast du was in der Tasche. Nichts gegen diesen Beruf, alles wunderbar und toll, dass es viele Menschen gibt, die das auch beherrschen. Aber er ist jeden Tag mit einem gemischten Gefühl zur Arbeit gegangen und hat dann für sich entschieden, ich muss hier ausbrechen. Und er wurde später Weltenbummler. Er ist also durch die ganze Welt gereist, in Tunesien irgendwie stecken geblieben im Sand und war dann sehr, sehr viele Jahre auch immer wieder in den USA, hat dort Siegfried und Roy getroffen. Und er hat seine Erfüllung damit gefunden. War das bei dir dann später auch so, als du den Schritt gegangen bist, dann doch etwas anderes zu machen?
Also ich würde rückblickend keine der beruflichen Phasen irgendwie missen wollen. Die Zeit war immer für irgendwas gut. Ich erinnere mich nicht, dass ich, natürlich gibt es mal Tage, wo du mal irgendwie gestresst bist, wo du vielleicht ein bisschen mit Bauchschmerzen aufstehst oder ich das gemacht habe. Gab sicherlich auch mal irgendwie nervige Zeiten, wo ich vielleicht auch viele Dinge gemacht habe, die mir nicht so gut liegen oder wo ich dachte, muss das jetzt sein? Ja. Aber so dieses Gefühl von, ich bin hier irgendwie mal völlig falsch abgebogen oder bin irgendwie in einem Job, der so überhaupt nicht meiner ist, das kenne ich nicht so richtig. Das sehe ich aber natürlich bei vielen Klienten und Klientinnen mir gegenüber, dass das der Fall ist, ne? Und so wie du das jetzt auch beschreibst von dem anderen Gast. Ich finde auch so ein bisschen, du fragst so ein bisschen nach Erfüllung und Berufung, und ich persönlich kann mit dem Begriff Berufung für mich nichts viel anfangen. Mir macht mein Beruf heute Freude. Ich mache das gerne. Ich mache das jetzt auch 15 Jahre lang. Ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt in den nächsten Jahren vielleicht auch nochmal so ein bisschen Neues, Veränderung gibt. Wie gesagt, der Generalist, der hat Bock auf Abwechslung, auf Neues, auf Veränderung.
Ja.
Und ich finde, es geht nicht so sehr um, also für mich ist es nicht die Berufung. Die Berufung hat für mich irgendwie so ein Gefühl von Endlichkeit. Wenn ich einmal meine Berufung gefunden habe, dann ist endlich alles gut. Und dann muss ich da vielleicht auch bis zur Rente drinbleiben, weil es ist ja meine Berufung. Und Mir ist als Wert, vielleicht reden wir auch gleich noch ein bisschen über Werte, mir ist als Wert Freiheit total wichtig. Und damit verbinde ich auch, Gestalter meines Lebens und damit auch meines Berufs sein zu können und die Freiheit zu haben, Dinge verändern zu können. Und ich glaube, so dieses Gefühl von Berufung ist mir zu endlich angekommen. Mhm. Und deswegen denke ich, ich bin zufrieden, es macht mir Freude. Das ist jetzt für meine Lebensphase, für die Zeit, in der ich gerade bin, ist das super. Es darf aber auch mal wieder was Neues kommen.
Das hört sich sehr angekommen an und ich glaube, über Werte werden wir definitiv noch sprechen, denn ohne die geht es ja auch nicht, vor allem im beruflichen Kontext. Wir müssen aber heute auch über den Arbeitsmarkt sprechen, denn der steckt ja aktuell in einer sehr ungewöhnlichen Doppelkrise. Einerseits steigt die Arbeitslosigkeit, andererseits suchen Menschen, Entscheider, Unternehmer, Unternehmen weiterhin händeringend nach Fachkräften. Wie passt das deiner Meinung nach zusammen?
Ja, das, was sich da am Arbeitsmarkt gerade tut, ist irgendwie eine total absurde, fast paradoxe Situation. Für Bewerbende, für Jobwechsler, super frustrierend gerade. Natürlich geht immer noch so dieses Thema rum, aber wir haben doch Fachkräftemangel, wieso bekomme ich so viele Absagen? Ich sage schon seit Jahren, ich glaube, dass es weniger ein Fachkräftemangel ist, in der Breite, flächendeckend, sondern dass es eher ein Matching-Problem zwischen Arbeitgebern und Jobwechslern und Arbeitnehmern ist, die sich immer schwerer tun, sich gut zu finden. Das hat ein bisschen was damit zu tun. Auf der einen Seite, wenn du dir heute Stellenausschreibungen anguckst, ganz viele Klienten und Klientinnen mir gegenüber sagen, irgendwie kann ich mit den Stellenausschreibungen nichts mehr anfangen. Ich scroll irgendwie durch die großen Jobbörsen durch, werde da müde vom Scrollen, alles klingt irgendwie gleich. Komische Titel, die nicht mehr lesbar sind, Inhalte total generisch. Du sollst irgendwie kommunikationsstark, belastbar und durchsetzungsfähig sein und das studiert haben. Und am besten auch mit Anfang 20 schon 10 Jahre Berufserfahrung haben. Und das ist so dieses eine, das glaube ich, Arbeitgeber vielleicht auch sich zu wenig Gedanken machen heute, wen suchen wir wirklich und was heißt das auch für unsere Suche und die Ausschreibung. Und auf der anderen Seite ist Bewerben halt in den letzten Jahren auch massiv leichter geworden. Das fing an, dass, da kommen wir aber auch noch so ein bisschen aus einer anderen Zeit früher, wo einfach Arbeitgeber auch relativ wenig Bewerbungen bekommen haben. Da ging es darum, die Hürden zu senken. Wir schaffen das Anschreiben ab. Wir machen die Ein-Klick-Bewerbung. Du kannst dich heute von LinkedIn und anderen Portalen mit einem Klick mit deinem Profil irgendwo bewerben. Bewerbung platziert. Ja. Und das führt halt heute dazu, dass Arbeitgeber in der aktuellen Phase massenweise mit Bewerbung zugeschüttet werden. Wenn ich mit Recruitern, mit Arbeitgebern, Personalern spreche, dann sagen die mir aber auch, 95% davon sind absoluter Schrott, auf den ersten Blick Schrottbewerbung. Und das entwickelt sich so gefühlt gerade beides noch weiter auseinander. Und das führt dazu, dass es einfach immer schwieriger wird, dass Bewerber immer mehr Bewerbungen im Markt brauchen, sie mehr rausschicken müssen, Arbeitgeber immer mehr zugeschüttet werden, immer mehr ein Problem haben, da noch die passenden auch rauszufiltern. Und da bin ich der Meinung, dass wir versuchen müssen, so diesen Kreislauf da so ein bisschen zu durchbrechen. Vielleicht sind es andere Auswahlverfahren, vielleicht ist es auch eine andere Art von Bewerbung. Nicht mehr klassisch irgendwie anschreiben, Lebenslauf, sondern irgendwie andere Mechanismen, Prozesse dahinter, um da die Situation zu entspannen. Aber klar, der Arbeitsmarkt gerade ist schwer. Es sind natürlich, wir lesen täglich in der Presse, wie viele Entlassungen in den großen Konzernen passieren. Und natürlich, das sind oft Menschen, die habe ich auch gerade vermehrt im Coaching, mit über 50, die mir halt mit einer guten, oft aus den Konzernen mit einer fetten Abfindung gegenüber sitzen, aber erstmal sagen, okay, wo habe ich jetzt noch eine Chance? Wer nimmt mich noch in meinem Alter? Wie komme ich da irgendwie weiter? Weil bis zur Rente reicht die Kohle nicht mehr.
Natürlich, ja. Da kommt viel zusammen. Der anhaltende Fachkräftemangel, die wirtschaftliche Schwäche, dann wahrscheinlich auch der Eintritt der Babyboomer in den Ruhestand. Sicherlich auch ein Thema.
Ja, total. Also ich will den Fachkräftemangel auch gar nicht wegreden. Der ist da, aber aus meiner Sicht mehr wirklich punktuell in bestimmten Branchen oder Regionen. Hm. Also wenn wir uns natürlich seit vielen, vielen Jahren so dieses ganze Thema Pflege, Krankenhaus, Gesundheitswesen angucken, ja, da haben wir natürlich einen Fachkräftemangel. Aber auch da hat sich in den letzten Jahren schon viel getan, wenn wir uns zum Beispiel die Gehaltsentwicklung angucken. Ja. Natürlich gibt es einen Fachkräftemangel in bestimmten Regionen. Es gibt einfach natürlich auch oft strukturschwache Regionen, wo einfach Menschen auch nicht hinziehen wollen wegen ihres Jobs. Und dass es dann natürlich Probleme gibt, passende Kandidaten und ja, Angebot auf dem Arbeitsmarkt eben auch zu finden und zu generieren. Das ist natürlich klar, ja.
Ja, ja. Also besonders gesucht werden Pflegekräfte, Ärzte, medizinisches Personal, wahrscheinlich auch im Bereich Handwerk, ich kann mir vorstellen, Elektriker, Sanitär, Bau, aber wahrscheinlich auch Erzieher, IT-Fachkräfte, Ingenieure, Berufskraftfahrer, da ist schon noch etwas Bewegung. Aber wenn ich das richtig verstehe, fehlen nicht die Arbeitsplätze oder zumindest nicht immer, sondern gegenüber mit den passenden Qualifikationen, zumindest aus der Sicht des Arbeitgebers. Und da schließt sich ja die Frage an, muss denn der Arbeitnehmer, also der Bewerber, heute noch zum Unternehmen passen oder sollte sich vielleicht das Unternehmen auch mehr auf den Arbeitnehmer, auf den Bewerber einstellen, auf seine Fähigkeiten und vielleicht die Position auch etwas mehr auf den vielleicht nicht ganz passenden Bewerber zuschneiden?
Ja, beides. Ich finde wichtig, da wirklich immer beide Seiten mit einzubeziehen. Und auch das sehen wir gerade ganz extrem. Es gibt ganz viele Bewerber, die ganz viel Arbeitgeber-Bashing betreiben und sagen, wie schlimm alles ist. Genauso gibt es Arbeitgeber, die sagen irgendwie, wir kriegen nicht die passenden Bewerber. Und da müssen beide aufeinander zugehen. Und meine Wahrnehmung ist gerade jetzt in der Zeit von Wirtschaftsschwäche, dass Arbeitgeber zunehmend sicherheitsorientierter werden. Also ich sehe das bei allen, die jetzt nicht so den klassischen Lebenslauf haben, wo der Lebenslauf bunt ist, wo es mal viele Veränderungen gibt, jemand, der viel gewechselt ist, vielleicht auch in seiner beruflichen Laufbahn, der in verschiedenen Stationen war, der vielleicht auch zwischendurch mal selbstständig war und jetzt wieder Angestelltenpositionen sucht. Also überall da, wo der Lebenslauf nicht auf den ersten Blick mit dem total tiefroten Faden zu einer Stellenausschreibung passt, da sehe ich gerade, die Leute tun sich gerade wahnsinnig schwer. Und das werfe ich so ein bisschen, ich kann das verstehen auf Arbeitgeberseite, aber ich werfe es ihnen auch so ein bisschen vor. Und ich glaube, dass wir da nochmal anders auf Lebensläufe drauf gucken sollten und vor allen Dingen auf den Menschen dahinter. Wie gesagt, die Mehrheit meiner Klienten und Klientinnen sind Generalisten. Und das Typische bei Generalisten ist, dass sie halt sich sehr schnell in neue Themen, neue Branchen, neue Rahmenbedingungen, neue Teams, Projekte einfinden können und auch wollen. Das macht ihnen Spaß, das ist deren Stärke. Und da auf Lebensläufe zu gucken und sagen, du hast aber nicht das und das studiert und deswegen bekommst du jetzt mit über 50 nicht diesen Job für ein Studium, was 30 Jahre her ist, das ist halt vollkommener Quatsch. Und da bin ich der Meinung, dass da sowohl Arbeitgeber vielleicht so ein bisschen anders auf Lebensläufe, freier, flexibler, mehr den Menschen sehen sollten, genauso gut aber eben auch auf der Bewerberseite sich viel nicht so sehr von den Stellenausschreibungen kirre machen sollten und zu viel eingrenzen sollten, sondern sich da auch zu trauen, da sehr, sehr klar mit, als Generalist vor allen Dingen mit den eigenen Stärken, mit den Erfahrungen auch rauszugehen.
Also sehen wir auch eine Verschiebung von Arbeit als Pflicht hin zu Arbeit als Teil eines erfüllten Lebens? Da hat ja auch jede Generation vielleicht andere Erwartungen oder stellt andere Anforderungen als Stichwort Gen Z. Da ging es oft und geht es oft um flexible Arbeitszeitmodelle, Homeoffice-Möglichkeit. Welche Veränderungen, lieber Bernd, beobachtest du denn in der Arbeitswelt derzeit noch besonders?
Ich würde das interessanterweise gar nicht so sehr nur an Gen Z und X oder Babyboomer oder Y festmachen, an Generationen festmachen, sondern ich sehe auch bei denen, die mir mit über 50 gegenüber sitzen, auch die wünschen sich vielleicht nur noch eine 4-Tage-Woche, weil sie irgendwas nebenbei aufbauen wollen oder weil sie mehr Zeit für sich und die Familie haben wollen und sogar auf Einkommen verzichten wollen. Ich sehe genauso gut natürlich, wie du sagst, bei der Gen Z auch dieses sehr viel Flexibilität, viel Homeoffice, sehr selbstbestimmt, schon früh so dieser Wunsch auch nach Sinn erleben im Beruf. Was ich zwischen den Generationen sehr stark sehe, ist, dass viele aus jüngeren Generationen schneller wechseln, weniger aushalten oder durchhalten. Vielleicht, man könnte es auch negativ sagen, vielleicht auch nicht mehr in der Lage sind, Konflikte zu klären oder auszuhalten und daraus Lösungen zu entwickeln, sondern nach dem Motto, naja, wenn es mir jetzt nicht gefällt, wenn der Chef mir doof kommt, dann wechsle ich halt, dann gehe ich zum Nächsten. Ich glaube, dass auch die spüren, auch da gibt es ja Studien gerade drüber, dass einfach auch Berufseinsteiger zunehmend Probleme haben, in die Jobs reinzukommen. Dank KI im Sinne von, die KI übernimmt jetzt die Einstiegsjobs und Juniorjobs. Dass vielleicht auch da so dieses, auch ich wechsle jetzt mal zum nächsten, nicht mehr ganz so leicht ist. Aber das nehme ich so bei der jüngeren Generation wahr. Gleichzeitig ist das natürlich aber auch was sehr Gesundes, eben nicht mehr Dinge zu lange auszuhalten. Was ich bei den, Anführungszeichen, Älteren halt häufiger sehe. Da sitzen mir manchmal Leute gegenüber, wo ich denke, wie kannst du diese Situation über Jahre ausgehalten haben, wo nicht mit Kollegen gesprochen wird, wo es wirklich um Mobbingzustände geht, wo ein Chef wirklich, ich mag eigentlich das Wort nicht, aber es trifft manchmal zu, toxisch ist, Leute anbrüllt. Also ich erfahre natürlich auch ganz viel Schlimmes aus Unternehmen und von Führungskräften, wo ich manchmal da sitze und denke, wie kann das sein, also dass es überhaupt so ist, aber noch mehr, wie kann das sein, dass jemand das so lange durchhält und so lange auch auf Besserung hofft?
Wie gehst du damit um? Was macht das mit dir? Also schaffst du das abends dann auch von dir zu schieben, damit du auch mal wieder für dich durchatmen kannst?
Ja, das gelingt mir sehr gut. Also ich reflektiere schon oft so die Coachings und überlege auch, was ist auch so meine Erkenntnis daraus oder was würde ich auch anders machen? Was ist gut gelaufen? Was würde vielleicht auch das nächste Mal irgendwie anders fragen oder anders auf Themen eingehen? Aber doch, das kriege ich ganz gut abgegrenzt. Also natürlich sind das zum Teil echt schlimme Geschichten. Natürlich sind das zum Teil auch, ich sage nochmal andersrum und ich hole mal ein bisschen aus. Die meisten kommen halt, weil sie mich als Karrierecoach finden, mit dem beruflichen Thema zu mir. Fast immer steckt daran aber immer auch irgendein privates, persönliches Thema. Ob das dann vielleicht die Trennung, Scheidung von einem Partner, einer Partnerin ist, ob das die Geburt von Kindern ist, ob das vielleicht auch der Tod von Eltern, von Angehörigen ist. Also ganz oft treten diese beiden Ereignisse, Beruf und Leben, zusammen auf. Und das zeigt sich manchmal erst im Coaching-Prozess, dass das jemand so nebenbei erwähnt. Das ist aber in ganz, ganz vielen Fällen auch der Auslöser. Dass mir vielleicht jemand gegenüber sitzt mit Anfang, Mitte 30, wenn wir jetzt mal wirklich in Klischees denken, vielleicht so ein bisschen der bisher super karrieregeile Unternehmensberater-Typ, in den großen Beratungen viel Kohle verdient, aufgestiegen, der mir dann gegenüber sitzt und sagt, jetzt ist irgendwie hier unser Sohn, unsere Tochter geboren vor ein paar Monaten und ich merke einfach im Job, dieses irgendwie 80 Stunden die Woche und das fette Gehalt muss nicht sein. Wie schaffe ich es, davon wegzukommen, runterzukommen? Ja, und das sind oft so Auslöser, oft aus dem Privaten, die dann eben die berufliche Veränderung oder den Drang oder die Notwendigkeit der beruflichen Veränderung nach sich ziehen.
Ja, das passt so ein bisschen. Ich hatte mich natürlich auf diese Folge auch vorbereitet, dann durch verschiedene Studien geklickt und so weiter und so fort. Und dann heißt es auch immer wieder, dass besonders Menschen zwischen 35 und 55 oft ihre berufliche Situation hinterfragen, weil sie genau eben diese familiäre Veränderungen auch mit sich zieht und sie vielleicht jetzt heiraten, Kinder bekommen und so weiter. Und ich hatte auch gelesen, dass ein Vollzeitbeschäftigter im Laufe seines Lebens durchschnittlich rund 80.000 Stunden mit Arbeit verbringt. Das ist ja schon viel. Also man verbringt mehr Zeit mit der Arbeit als mit seinen Freunden. Und da, lieber Bernd, wäre auch meine Frage, warum fällt es uns denn trotzdem oft so schwer herauszufinden, was wir beruflich wirklich wollen?
Also die Zahl ist beeindruckend, die habe ich auch noch nie ausgerechnet oder gehört. Ich glaube, dass wir, auch da würde ich gar nicht so unterscheiden zwischen Arbeit und Privatleben. Ich glaube, dass wir im Privaten auch ganz oft Dinge tun, wo wir vielleicht hinterher denken oder auch vorher schon denken, wo habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Jetzt soll ich mich hier irgendwie mit meinen Freunden treffen, eigentlich wäre ich viel lieber alleine. Und dann machen wir es aber trotzdem und halten das vielleicht aus. Und ich glaube, der gemeinsame Nenner ist, dass wir vielleicht oft durch zu wenig Selbstreflexion, also selbst nicht klar zu sein, was ist mir jetzt überhaupt wichtig in der Situation, im Leben und Beruf. Vielleicht aber auch durch äußere Umstände, gesellschaftliche Konventionen, ach, das macht man doch nicht. Ich bin doch jetzt erst ein Jahr dabei in diesem Job, ich kann doch jetzt nicht schon wieder kündigen. Was sollen die anderen denken? Oder wie sieht das in meinem Lebenslauf aus? Also ich nenne es immer Lebenslaufhygiene. Ja. Auch da denken natürlich ganz viele Menschen mehr in ihrem Lebenslauf-PDF als wirklich an ihr eigenes Leben. Und das macht halt solche Entscheidungen schwer, kann ich auch total nachvollziehen. Und ja, aber wie gesagt, ich glaube, das hat gar nicht so sehr was mit irgendwie, wie viele Stunden verbringen wir im Beruf oder wie sehen wir unsere Freunde zu tun, sondern wirklich so dieses sich selbst bewusst machen, sich selbst bewusst werden, was ist mir als Mensch wichtig? In welcher Lebensphase bin ich gerade? Was brauche ich, um Energie zu tanken, um zufrieden zu sein, um Freude zu haben im Privaten und im Beruf? Und auf der Basis dann aber auch ja möglichst konsequente Entscheidungen zu treffen.
Und das zeigt sich eben auch erst nach vielen Jahren. Viele Berufsentscheidungen werden ja in jungen Jahren getroffen, bevor Menschen auch ihre eigenen Stärken und vielleicht auch Werte wirklich kennen.
Das stimmt. Ja, wobei ich auch da sehe, wenn ich mit jungen Menschen arbeite, es kommt selten vor, dass ich wirklich junge Menschen im Sinne von irgendwie nach dem Abitur oder während eines Studiums oder als Absolventen habe. Aber auch da war ich am Anfang noch total überrascht, wo ich dachte, naja, ob die so ihre Stärken bewusst sind. Ich habe so ein Tool mit Stärkenkarten, die gehen mal durch und dann soll jemand sagen, ich definiere eine Stärke nicht im Sinne von, was kannst du gut, sondern was gibt dir was? Also wir können ja Dinge auch oft trainiert haben und gut können. Sie können uns aber trotzdem Energie rauben. Und dann ist das für mich keine Stärke. Das finde ich total wichtig, ein Unterschied. Und da habe ich mich früher gefragt, naja, ob da so junge Menschen da schon so ein Gefühl für haben. Und ganz viele haben das. Also ganz viele können sagen, wenn sie sehen, keine Ahnung, der Koordinator oder der Moderator als Stärke, ist es was, was mir was gibt oder was ich mir vorstellen kann, was mir was geben würde und wovon ich gerne mehr machen würde? Ja. Oder ist es eher was, was mir Kraft raubt? Und genauso gut sehe ich auch Ältere mit irgendwie Mitte, Ende 50 mir gegenüber sitzen. Und da bin ich dann zum Teil auch echt erstaunt oder fast schockiert, die ihr ganzes Leben da überhaupt kein Gefühl für entwickelt haben. Die lesen dann die Karten und die Stärken und die können ganz schwer für sich reinfühlen, ob das was ist, was ihnen was gibt oder nicht. Die haben es einfach jahrelang gemacht. Und vielleicht sogar ganz viel von dem gemacht, was ihnen eigentlich total viel Energie raubt. Und wundern sich dann, dass sie, ich sag's jetzt mal platt, aus dem letzten Loch pfeifen.
Ja, ausgebrannt sind.
Genau.
Aber dann sagen viele, eigentlich geht es mir doch gut, aber irgendwie kann es das noch nicht gewesen sein. Da fehlt mir irgendetwas.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob so dieses Gefühl ist, da fehlt mir noch irgendwas, das kann es doch nicht gewesen sein, sondern ich glaube, das kommt oft mehr aus so einer Unzufriedenheit heraus, vielleicht auch so ein bisschen Blick nach draußen, gibt es da nicht noch irgendwas Besseres, noch irgendwas Spannenderes, was ich noch nicht entdeckt habe. Da sind wir wieder so ein bisschen bei diesem Gedanken von Berufung, da draußen schlummert irgendwo die Berufung, ich muss sie nur finden und dann werde ich glücklich. Und naja, viele sind natürlich auch bei mir wirklich aus einer aktuellen belastenden Situation heraus, weil sie eine Führungskraft haben, die sie klein hält, weil sie sich langweilen in ihren Jobs, weil sie, ich habe so eine Traumjobübung, da lasse ich in verschiedene Verhältnisse mal beurteilen, was ideal wäre und wie gerade der Ist-Zustand ist. Und das erste Verhältnis ist Abwechslung zur Routine. Mhm. Die Klassiker-Antwort ist 70% Abwechslung, 30% Routine, die sich viele wünschen. Also ganz viel Neues lernen, Neues entdecken. Ja. Da stecken ganz viele in einer 10-90. 90% des Tages des Jobs sind Routine. Und das sind Situationen, die belasten dann. Und dann geht es eher darum zu sagen, wie komme ich aus dieser Situation heraus? Die meisten, die zu mir kommen, wissen klassischerweise, was sie nicht mehr wollen und was sie stört. Ja. Und dann geht es aber eben genau darum zu überlegen, ja, was macht den nächsten sinnvollen Schritt aus?
Ja, das deckt sich auch so ein bisschen mit den Arbeitszufriedenheitsstudien, die dann belegen, dass eben gute Bezahlung zum Beispiel alleine jetzt selten der wichtigste Faktor ist. Da geht es um Wertschätzung, Entwicklungsmöglichkeiten, Abwechslung, das hast du ja schon beschrieben, eine Selbstständigkeit auch im Job. Lieber Bernd, gibt es denn den einen Satz, den du von deinen Klienten immer wieder hörst?
Ja, es gibt verschiedene Sätze.
Davon gehe ich aus.
Den einen Satz, da habe ich noch keine Statistik zugeführt. hat ganz oft was mit Selbstzweifeln zu tun. Also natürlich gerade bei denen, die mir auch mit Ü50 gegenüber sitzen, ist es natürlich oft so dieser Satz, habe ich denn mit dem Lebenslauf noch eine Chance? Wer nimmt mich denn noch? Manche wollen auch wissen, manchmal im Vorgespräch schon von mir, bin ich ein hoffnungsloser Fall? Ja, also das hat ganz viel mit Selbstzweifeln, Selbstentwertung auch zu tun. Das sind so häufige Sätze, die kommen. Und ja, Punkt.
Punkt, genau. Dann schließe ich kurz an, denn den Satz, den ich mir vorstellen könnte, ist, ich bin unglücklich im Job, aber ich weiß nicht, was ich stattdessen machen soll. Ja, also das würde wahrscheinlich so eine typische Antwort sein können, denn ich glaube, also wenn wir nochmal über diesen klassischen Lebenslauf sprechen, du hast das ja schon erwähnt, Selbstzweifel, ist der klassische Lebenslauf mit Ausbildung, Karriereleiter und Rente so ein Auslaufmodell, Du hast erwähnt, Lebensläufe werden individueller. Wie stehst du denn zu den Brüchen, zu diesen Neuorientierungen, zu den schnelleren Wechsel? Ist das bei der jüngeren Generation inzwischen Routine, Normalität?
Auch da tut es mir leid, sagen zu müssen, sowohl als auch. Also ich finde das gut. Ich finde das gut, dass inzwischen über die Jahre, dass das nämlich wirklich sehr stark war, so mehr Offenheit gerade auch bei den Arbeitnehmern da ist. Und manchmal denke ich, vielleicht sind Arbeitgeber da noch gar nicht so ganz angekommen bei dieser Offenheit und Flexibilität. Aber ich sehe schon, und wie gesagt, eigentlich auch generationenunabhängig, so dieses, irgendwie möchte ich noch mal was Neues machen, möchte noch mal mein Berufsleben verändern und kann das auch selbst in die Hand nehmen. Und da wo vielleicht unsere Elterngeneration noch, mein Papa war Textilingenieur, der hat, glaube ich, die letzten 20, 25 Jahre bei einer Firma verbracht. Ich weiß, dass das auch nicht immer alles super war. Der wird auch Phasen gehabt haben, wo er einfach durchgehalten hat, wo das normal war, vielleicht auch da zu bleiben bis zu einer Rente. Und dass sich das verändert hat im Sinne von mehr Möglichkeiten, mehr Freiraum auch, Dinge zu verändern, vielleicht auch mehr gesellschaftliches Commitment, Zustimmung und dass es auch okay ist, auch vielleicht mit Mitte 50 nochmal einen neuen Weg einzuschlagen.
Ja.
Das ist ja super. Das hat natürlich aber auch die Schattenseite von unfassbar viele Möglichkeiten und ganz viel Freiheit und der Frage und dem Druck vielleicht auch, was ist denn jetzt meins? Und für mich ist es gleichwertig. Es gibt Menschen und vielleicht, wenn wir mal aus unseren Bubbles rauskommen, würde ich mal behaupten, für die wirklich breite Masse der Arbeitnehmenden in Deutschland ist klassisch irgendwie Ausbildung, Studium, irgendwo anfangen, vielleicht auch viele, viele Jahre beim Arbeitgeber bleiben und dann irgendwann in Rente gehen, ist das ein gutes Modell. Und das ist ja auch okay. Es gibt Menschen, die brauchen ganz viel Struktur, die brauchen Sicherheit, die brauchen Beständigkeit. Und wem das wichtig ist, der ist doch damit total glücklich. Und jemand, der sagt, nee, ich muss alle 5 Jahre meinen Arbeitgeber wechseln und möchte mich mit 50 nochmal selbstständig machen und mich selbst verwirklichen, ist auch das doch total okay.
Ja, definitiv. Aber dann stelle ich mal die provokante Frage. Stimmst du dem zu, dass Arbeitgeber, Sabbaticals, Weiterbildungen, Familienzeiten, berufliche Neuorientierungen, die dann auch in einem Lebenslauf stehen, inzwischen positiver bewerten in einem Auswahlverfahren, als das vielleicht vor 10, 15 Jahren noch der Fall war?
Ja, es wird Arbeitgeber geben, die das positiver bewerten oder zumindest gelassener sehen oder nicht abwerten. Der Kern wird aber sein, und ich arbeite ja eben vorwiegend mit den Arbeitnehmenden, bei denen sehe ich, dass sie das oft nicht positiv bewerten und dass sie da noch irgendwie so ein bisschen stigmatisiert sind und Angst haben, wie kommt sowas an? Und ich sehe sehr eindeutig, in dem Moment, wo jemand mit seinem Lebenslauf im Reinen ist, selbst im Reinen ist, das für sich verarbeitet hat, für sich klar ist, okay, auch dieses Jahr Sabbatical zwischendurch zu nehmen, war für mich eine gute Zeit, das war notwendig und damit kann ich jetzt auch rausgehen und darüber auch sprechen, dann ist das auf Arbeitgeberseite überhaupt kein Thema mehr. Also vielleicht erkundigt sich ein Arbeitgeber, ach, ist ja spannend, was haben sie denn da gemacht in dem Jahr? Aber in dem Moment, wo ich darüber sprechen kann und einem Arbeitgeber das Gefühl geben kann, das war ein gutes Jahr und ich bin damit total im Reinen, ich bin fein damit, wird es kein Thema sein. Und deswegen geht es für mich auch gar nicht mehr so sehr um dieses, muss ich irgendwie Lücken kaschieren oder was denken Arbeitgeber oder werde ich wegen einer Lücke oder zu vielen Wechseln aussortiert, sondern der Effekt oder der Erfolg hängt davon ab, wie ich selbst mit meinem Lebenslauf, mit Brüchen, mit Veränderungen, mit Lücken für mich umgehe.
Ja, aber dazu muss es dann eben auch erstmal kommen. Man muss ja auch erstmal eingeladen werden zu einem Vorstellungsgespräch, Kennenlerngespräch, um vielleicht auch den Lebenslauf zu erklären. Denn so ein Lebenslauf zeigt Stationen, aber er zeigt eben nicht, warum jemand die Entscheidung getroffen hat oder welche Krisen er bewältigt hat oder was ihn oder sie ihn wirklich antreibt. Was verrät denn ein Lebenslauf, lieber Bernd, deiner Meinung nach noch über einen Menschen und was verrät er vielleicht gerade nicht?
Gibt so verschiedene Ebenen. Also der Lebenslauf ist ja erstmal reine Vergangenheit. Also der Lebenslauf verrät erstmal nur die Vergangenheit, die berufliche Vergangenheit eines Menschen und sagt überhaupt nichts darüber aus, was einem Menschen, einem Kandidaten im Lebenslauf, was einem Menschen in Zukunft wichtig ist. Was braucht jemand für ein neues Umfeld? Warum entscheidet sich jemand, diesen Schritt zu gehen? Warum entscheidet sich vielleicht auch jemand, vielleicht auch eine Führungsposition abzugeben und zurück ins Team zu wechseln und auf Einkommen zu verzichten, der Downshifter? Und ja. Deswegen bin ich der Meinung, dass der Lebenslauf alleine auch überhaupt nicht ausreicht, um eine gute Auswahlentscheidung zu treffen, sondern es immer irgendwas nebenbei braucht, was mehr den Blick in die Zukunft richtet. Ob wir das Anschreiben nennen oder ob das irgendeine andere Form von Kommunikation ist, ist ja mal egal. Aber der Lebenslauf alleine ist erstmal reine Vergangenheit. Mhm. Und die zweite Ebene, die ich sehe, und ich habe jetzt die letzten 15 Jahre so über 2.500 Klienten, Klientinnen bei diesem Schritt begleitet, also auch viele, viele Lebensläufe gesehen. Ich lese oft den Lebensläufen an, was der Mensch dahinter in den Stationen erlebt hat oder wie viel Wert er ihnen bemisst. Also wenn jemand vielleicht die letzten 10 Jahre bei einem Arbeitgeber war, und da tauchen dann 3 Unterpunkte auf im Lebenslauf und davor jemand 3 Jahre bei einem anderen Arbeitgeber und da stehen 20 Unterpunkte, dann ist das, ist jetzt mal übertrieben, ne? Aber dann ist das schon echt eindeutig. Dass einfach jemand sagt, die letzten 10 Jahre waren total Mist und haben überhaupt keinen Wert für mich. Aber das, was ich davor gemacht, das war toll. Und also so zwischen den Zeilen, jetzt für mich mit dem geübten Auge, transportiert der Lebenslauf und die meisten Klienten, Klientinnen schicken mir vor einem ersten Coaching auch ihre Lebensläufe rüber. Mhm. Das heißt, wir haben bisher noch nicht so viel dann darüber gesprochen, über den beruflichen Weg. Und das, was ich eben aus diesem Lebenslauf, auch vielleicht zwischen den Zeilen, von der Aufmachung, von der Struktur, vom Wording in den Stationen sehe, zeigt sich oft auch bei den Menschen hinterher im Gespräch.
Und wenn du jetzt auf diese vielen Karrieren schaust, 2.500, die du begleitet hast bisher, was unterscheidet denn Menschen, die ihren Weg finden, von denen, die dauerhaft unzufrieden bleiben?
Also erstmal die innere Klarheit, also sich selbst bewusst zu werden. Und ich sehe, dass das auch oft Zeit braucht, auch ein bisschen Zeit dauern darf. Da sind viele auch manchmal ein bisschen zu ungeduldig mit sich selbst, sich wirklich tief substanziell Gedanken zu machen, was ist mir als Mensch, wie gesagt, ich finde wichtig auch zu betrachten in meiner aktuellen Lebensphase, was ist mir wirklich wichtig? Das sind die Werte. Brauche ich viel Geld? Möchte ich mehr Sinn? Brauche ich Herausforderungen? Suche ich Abwechslung? Geht es mir mehr um Kollegialität, um Zugehörigkeit? Brauche ich vielleicht auch Struktur oder Sicherheit? Und ich habe so ein Wertetool mit 24 solcher Begriffe. Am Ende bleiben 3 bis 4 wichtigste übrig in diesem Auswahlprozess. Wow. Und da sehe ich natürlich, dass bei allen hinterher eine andere Kombination übrig bleibt. Ja, klar, gibt es Werte, die irgendwie beliebter sind als andere. Spannenderweise das Geld, also nicht mehr spannenderweise, weil wir haben es im Grunde ja eben auch schon gesagt, das Geld landet selten in der letzten Runde in der Endauswahl. Natürlich sagen wir alle beim Geld, ja, ist mir wichtig, brauche ich, um meinen Lebensstandard zu halten, um die Miete zu bezahlen, keine Ahnung, die Familie zu ernähren. Aber Geld ist am Ende nicht entscheidend für meine Freude und Zufriedenheit in einem Job. Und das ist so der erste Punkt, sich selbst wirklich da ehrlich zu reflektieren, sich selbst bewusst zu werden, was ist mir wichtig. Und dann gehört es vielleicht noch dazu, sich auch nochmal, wie ich gerade sagte, so dieses Stärkenthema anzusehen. Ja, was gibt mir eigentlich was als Mensch? Und wenn ich das weiß, und dann gezielt nach Rollen, nach Arbeitgebern suche, ich gezielt und konsequent diesen Weg auch gehe, vielleicht auch mal wirklich ohne äußere Einflüsse, ohne Leute, die mir sagen, kannst du doch nicht machen, wie sieht denn das im Lebenslauf aus, denk doch mal an das und das, dann sehe ich, kommen die Menschen in einer deutlich höheren Zufriedenheit, mehr Freude im Job an. Also im Grunde der Kern ist, um es auf den Punkt zu bringen, innere Klarheit, konsequentes Handeln, Gestalter zu sein. Mir sitzen ganz viele Menschen gegenüber, die sind keine Gestalter mehr oder waren über viele, viele Jahre keine Gestalter mehr. Manchmal sind sie in eine Opferrolle gerutscht. Die Welt ist böse, der Arbeitsmarkt ist schlecht, mein Chef ist gemein, die Kollegen mobben mich. Die sind komplett aus ihrer Selbstverantwortung raus und in einer Opferrolle gelandet. Also Opfer in Anführungszeichen, ne? Ja. In einer Opferrolle gelandet und bei denen merke ich halt, ich sage immer so, dass ich im Coaching ins Arbeiten komme. Ich werfe denen Ideen über den Tisch, gebe denen Feedback, sage, hast du mal daran gedacht oder könnte nicht das auch was sein oder da und da sehe ich dich. Und sofort in der nächsten Sekunde kommt ein Aber. Aber das habe ich ja alles schon probiert, aber das funktioniert ja nicht, aber da ist es ja genauso schlecht wie hier. Und das ist für mich immer so ein Zeichen von, ja, da ist jemand nicht der Gestalter für sich, sondern dreht sich in so einem ja, fast selbstzerstörerischen Opferkreisel herum. Und das ist wichtig, Gestalter zu sein und zu bleiben.
Naja, viele Menschen träumen von Veränderung, bleiben aber eben auch jahrelang im selben Job. Und das ist ja so, nicht die Angst vor der Veränderung, sondern die Angst vor Unsicherheit hält einen dann vielleicht auch zurück. Das Bekannte fühlt sich oft sicherer an als eine Chance, deren Ausgang man ja nicht kennt, wie es immer so schön heißt.
Altes ist stärker als Neues.
Ja, definitiv. Aber wie ist das denn jetzt? Also, wenn ich jetzt eine Stellenausschreibung sehe, die mir jetzt, auf die ich vielleicht nur zu 50% passen würde, sollte ich mich dann deiner Meinung nach definitiv dennoch bewerben? Oder sagst du, das ist dann zu inflationär? Eigentlich konzentriere dich bitte nur auf die Stellen, die tatsächlich zu deinem Profil passen.
Also ich halte nichts von Prozentangaben. Du liest in den Medien noch oft irgendwie so 70-80% reichen aus.
Ja.
Mein Ansatz ist immer, guck dir die Ausschreibung an. Also wenn du weißt, was du mitbringst, was du an Erfahrungswissen hast, das wertschätzen kannst, was deine Stärken sind, alles das, was ich gerade beschrieben habe, guck dir die Ausschreibung an, guck dir den Arbeitgeber an. Wenn du das Gefühl hast, ja, dieser Arbeitgeber passt zu mir, da ist viel von dem wahrscheinlich erfüllt, was mir wichtig ist. Wenn du das Gefühl hast, beim Lesen der Aufgabenbeschreibung, ja, das passt zu dem, wie ich so meinen Job mir vorstellen kann, wofür ich gerne eingekauft und bezahlt werden möchte. Und ich traue mir zu, da in relativ kurzer Zeit reinzukommen. Dann würde ich immer denken, vergiss die Anforderungen, die da unten in der Stellenausschreibung stehen, und schick eine Bewerbung hin. Mhm. Klar gibt es manchmal wirklich absolute K.O.-Kriterien in der Ausschreibung. Ne? Also wenn jemand sagt, ich habe bisher Rollatoren vertrieben und möchte jetzt in die Photovoltaikbranche wechseln und in der Ausschreibung steht, du bringst mindestens 10 Jahre in der Photovoltaikbranche mit, dann ist das wirklich ein offensichtliches K.O.-Kriterium, da macht es keinen Sinn. Ja, ja. Aber bei allem anderen würde ich wirklich mehr für mich nach innen reinhören, im Sinne von, habe ich da Bock drauf, kann ich mir das vorstellen, ist es das, was so meinem Bild von nächstem Schritt entspricht? Und wenn das so ist und es kein K.O.-Kriterium gibt, würde ich immer was hinschicken.
Mhm. Wenn wir uns jetzt in den vergangenen 40 Minuten über die Werte und all das unterhalten haben, was vielleicht für viele Bewerber tatsächlich wichtig sein könnte in Zukunft. Ich überlege die ganze Zeit, das geht mir nicht aus dem Kopf. Wir müssen auch noch über soziale Medien sprechen, lieber Bernd. Und was mir auch nicht aus dem Kopf geht, das hatte ich jetzt gerade noch mal so ein bisschen überlegt. Du hast dich, was mir so auffällt beim Coaching, du beschäftigst dich, wenn ich das richtig verstehe, häufig weniger mit fehlenden Fähigkeiten, aber wahrscheinlich mehr mit dem fehlenden Vertrauen deiner Gegenüber in die eigenen Fähigkeiten zusammengefasst.
Yes. Ja, ja, genau.
Das geht mir nicht aus dem Kopf und ich denke eben auch die ganze Zeit an soziale Medien. Die vermitteln ja oft den Eindruck schneller Erfolge und ich glaube aber, dass natürlich Karrieren tatsächlich meist deutlich weniger geradlinig verlaufen, als das vielleicht auch in den sozialen Medien dargestellt wird.
Ja. Also jetzt hast du verschiedene Punkte angesprochen.
Sorry, das sind jetzt meine Gedanken. Das war jetzt ein Gedankenwirrwarr.
In der Frage, die ein Fragezeichen hat.
Ja, natürlich.
Aber
ich habe mich dir geöffnet mit meinen Gedanken, was mir alles durch den Kopf gegangen ist. Und das ist einiges.
Ja, also ich versuche es mal zu sortieren.
Gerne.
Ganz viele sitzen mir gegenüber mit einem Defizitdenken. Vor allen Dingen beim Fachwissen. Ich unterscheide zwischen Fachwissen und Erfahrungswissen. Fachwissen ist so dieses ganze Studium, was hast du gelernt, studiert, Ausbildung gemacht, Weiterbildung, Zertifikate und so weiter. Und ganz viele, und das sind auch gerade die sehr Berufserfahrenen mit irgendwie Ende 40, über 50, Ende 50, die so dieses Gefühl haben und dann von mir wissen wollen, was brauche ich jetzt noch an Zertifikaten und an Kursen, an Weiterbildung, damit ich eine Chance habe. Und dieses Defizitdenken ist ganz oft, ich hätte fast gesagt, fehlgeleitet oder eine Fehlannahme.
Ja.
Auch das signalisiert uns der Markt. Wenn du dir Stellenausschreibungen anguckst, ist in der Regel der erste Punkt oben das Fachwissen. Du hast das und das studiert oder eine vergleichbare Ausbildung. Jetzt stell dir vor, ich bin 53 heute aktuell. Der Diplomökonom, den ich, wann habe ich 2001 erst recht noch die Promotion als der promovierte Ökonom mit 2005. Ich habe über mathematische Modelle und Projektmanagement Optimierungsverfahren im Projektmanagement und irgendwelche Principal Agent Theorien geschrieben. Was hat das heute für einen Wert für meine Qualität als Karrierecoach?
Ja.
Relativ wenig. Natürlich war die Zeit wichtig, hat mich geprägt. Aber ob ich Diplomökonom bin oder Erziehungswissenschaftler oder Psychologe oder Pädagoge, welchen Studienabschluss ich habe, ist für meine Arbeit heute schnurzpiepegal. Relativ egal, behaupte ich. Und das ist oft so dieses Denken von vielen, die mir, sage ich mal, zum Zeitpunkt des Jobwechsels gegenüber sitzen, die das Gefühl haben, irgendwie mein Fachwissen ist falsch, ich habe das Falsche studiert für die Zukunft oder mir fehlt irgendwas. Und das halt oft gepaart mit dem Erfahrungswissen nicht erkennen. Und Erfahrungswissen, und da sage ich extra auch nicht Berufserfahrung, Erfahrungswissen ist für mich so, auch so dieses, auf welchen Ebenen hat sich jemand bewegt in einem Unternehmen? Welche Konflikte, schwierige Gespräche hat jemand geführt und Lösungen gefunden? In welche Themen, in welche Branchen hat sich jemand eingearbeitet? Führungserfahrung. Hier sitzen ganz viele Manager, Führungskräfte gegenüber, die nur in fachlichen Themen denken und so dieses ganze Thema Mitarbeiterführung, Mitarbeiterentwicklung einstellen, vielleicht auch mal Mitarbeitende entlassen müssen, schwierige Gespräche führen, Gehaltsverhandlungen und alles das, was da dran hängt, haben ganz viele in dieser Lebenslauf-Schreibsituation oder Jobwechselsituation für sich nicht auf dem Schirm. Und das ist für mich ganz oft der Kern im Coaching-Prozess, nochmal so dieses auch Erfahrungswissen für sich rauszuarbeiten. Ich sage mal, was unterscheidet dich heute von einem vielleicht 21, 22-jährigen Bachelor-Absolventen oder der Absolventin?
Meine Falten im Gesicht.
Ja, die auch. Aber auch die machen dich ja seniorisch.
Ja, ich bin 43, da dauert es noch ein bisschen, aber ich weiß, was du meinst. Ja, also man ist eben dann doch einige Jahre länger im Beruf und trotzdem ja auch eine andere Generation. Und ja, also das hat alles hat seine Zeit. Ich glaube, wir sprechen auch in Deutschland zu viel über die Schwächen. Vielleicht sollten wir mehr über die Stärken des Einzelnen sprechen. Also das tust du ja schon in deiner Arbeit. Aber ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass wir das, was wir besonders gut können, für uns oft, ja, dass das für uns oft selbstverständlich wirkt und wir das dann gar nicht mehr so nach außen tragen.
Genau, das ist doch normal. Ist doch nichts Besonderes, was ich jetzt hier die letzten 10, 15, 20 Jahre gemacht habe. Und ja, ich kann das verstehen. Also da können wir uns ja auch alle an die eigene Nase packen. Natürlich ist auch das jetzt total normal, dass ich hier einen Podcast mit dir führe. Es ist für mich total normal, regelmäßig einen Gastbeitrag im Spiegel zu haben. Also alles das, was wir natürlich oft machen und sich wiederholt, verliert natürlich diesen Wert oder verliert natürlich ja vielleicht auch so gefühlt den Wert. Es wird halt normal. Es gehört dazu. Und sich das bewusst zu machen, vielleicht sich da auch immer wieder mal auch so ein Stück rauszunehmen und von außen drauf zu blicken, von, nee, das ist nicht normal. Es gibt viele, viele andere, die keine Spiegelkolumne haben. Du lädst mit Sicherheit nicht jeden in deinen Podcast ein. Ja, und sich das bewusst zu machen, ohne dass das jetzt irgendwie total selbstverherrlichend klingt, aber das sehe ich halt, das vergessen viele so auf ihrem Weg. Und wir sind natürlich, dieses Normal kommt ja auch aus einem, wir sind ja täglich irgendwo in unseren Hamsterrädern auch gefangen zum Teil. Und auch da mal rauszugehen und sich bewusst Zeit zu nehmen und das sich bewusst zu machen, gerade eben auch in so einem Veränderungszeitpunkt, das ist halt total wichtig. Und also, jetzt nochmal auf dieses Erfahrungswissen drauf zu gehen. In dem Moment, wo vielen das bewusst wird, also so wie ich es dir gerade erzählt habe, gucken mich ganz oft die Leute mit großen Augen an und sagen, ja klar, das habe ich alles gemacht. Ist ja irre. Wahnsinn. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich ja auch das andere jetzt irgendwie bei einem anderen Arbeitgeber machen. Und wenn das Bewusstsein da ist, und auch das dauert manchmal 1-2 Wochen, bis das mal gesagt ist, bis sich jemand nochmal so erinnert hat, ja, an das, was jemand vielleicht auch über Jahre in verschiedenen Stationen gemacht, erlebt, erfahren hat, dann kann ich damit ja auch erst bei einem neuen Arbeitgeber damit auch wirklich selbstbewusst rausgehen. Weil das ist der Wert, nicht die fehlende KI-Weiterbildung oder sonst was. Wer Bock hat, irgendwas fürs Köpfchen zu tun, wem langweilig ist, wer sich irgendwie verändern will und Weiterbildung suchen will, finde ich in der Phase immer gut und sinnvoll. Ich sehe aber auch viele, die sich mit zu viel Weiterbildung, manchmal auch Arbeitsagentur finanziert, auch massiv den Tag zuballern und zublocken und zu wenig Zeit ist für das andere, was in der Phase wichtig ist.
Also die Mischung macht es.
Genau, ja.
Also ich kann dich erstmal beruhigen, in meinem Podcast kommen grundsätzlich nur tolle Menschen. Ich sage immer idiotenfrei. Ich lasse aber natürlich auch andere Meinungen zu. Das gehört auch für mich dazu, dass man sich ja auch mal fetzen kann, ohne jetzt persönlich die Wertschätzung vor dem Gegenüber zu verlieren. Das haben wir vielleicht auch ein bisschen verlernt, finde ich, anderen zuzuhören, auch mal andere Meinungen auszuhalten, auch im beruflichen Kontext, ohne gleich immer persönlich werden zu müssen. Wenn wir noch kurz nach vorne schauen, lieber Bernd, was glaubst du denn, welche Berufsbezeichnung wird es in 20 Jahren wahrscheinlich nicht mehr geben?
Also die Glaskugel habe ich nicht. Vor 20 Jahren, glaube ich, hätte auch niemand damit rechnen können, dass es heute irgendwie einen Prompt-Engineer oder KI irgendwas gibt. Das sehen wir ja im Grunde auch jetzt schon, gerade durch das KI-Thema verändern sich Jobs, verändern sich Jobwelten gerade massiv. Ich glaube, dass wir sehen werden, dass natürlich alles, was so, wo wir vielleicht heute sagen, das sind so klassische Sachbearbeitungsjobs, also wo es einfach darum geht, Daten abzugleichen, Daten zu pflegen, ne, also sehr, sehr einfache, sehr, sehr viel Routinetätigkeit, sehr stark wegfallen wird. Ich glaube, dass sich natürlich Berufseinstiegspositionen verändern werden. Es wird weiterhin Juniorpositionen geben und brauchen, aber sie werden anders aussehen. Vielleicht starten Menschen ihre berufliche Laufbahn auf einem anderen Niveau als vorher, will ich damit sagen. Keine Ahnung. Ich finde 20 Jahre, das klingt wenig, aber wenn wir uns die letzten 5 Jahre ansehen, glaube ich, wäre das zu viel Glaskugel und total unseriös zu sagen, das sind die 5 Jobs, die kommen werden und die 10 fallen weg. Also macht jenes und nicht das, nur dann werdet ihr eine Zukunft haben, sondern ich finde es vielleicht gut, mal zu überlegen, also jetzt eine Ausbildung zum Druckvorlagenhersteller zu machen, zum Lithografen oder zum Schauwerbegestalter, um Schaufenster zu dekorieren.
Dekorieren, genau, ja.
Dekorieren. da würde ich wahrscheinlich jemand sagen, würde ich nochmal drüber nachdenken. Aber jetzt aufgrund der aktuellen Entwicklung zu sagen, ich muss jetzt irgendwas mit KI machen und Digitalisierung und darf keine Ausbildung mehr irgendwie im Marketing oder Kommunikation machen, das fände ich zu eng gefasst. Also, ne, was ich damit sagen will, ist, ich würde schon gucken, wie entwickeln sich Märkte, wie können vielleicht auch so die nächsten 3 bis 5 Jahre sich entwickeln, was tut sich da gerade. Aber du merkst das vielleicht, das zieht sich auch so ein bisschen durch unser Gespräch. Ich finde es fast wichtiger, gar nicht zu stark nach außen zu blicken. Und da können wir nochmal so ein bisschen dieses Social-Media-Thema auch mit reinnehmen. Ich glaube, dass wir gerade unfassbar viel von außen auch geprägt werden, was ich total ungesund finde. Sondern wirklich mehr auf sich selbst zu hören, zu sagen, okay, worauf habe ich Lust? Wofür schlägt mein Herz? Was ist mir wichtig? Wie will ich arbeiten? Mit welchen Menschen möchte ich arbeiten? In welcher Kultur, Organisationsstruktur möchte ich arbeiten? Bin ich eher der Typ für den Mittelstand? Habe ich eher Bock auf Konzernen und Hierarchie und Aufstieg und alles, was da dranhängt? Also sich selbstbewusst zu werden und dann den Schritt zu gehen.
Ja, du hast es ja richtig erwähnt. Also soziale Medien verstärken ja dann auch oft soziale Vergleichsprozesse. Und wenn ich jetzt mal an die letzten Folgen denke, ich hatte einen Raumausstatter bei mir zu Gast, Matthias Berger, der wird das vielleicht nur zur Hälfte unterschreiben. Der hat schon noch gut zu tun. Ich glaube aber, wenn er heute nochmal die Entscheidung treffen müsste, vielleicht oder in 20 Jahren würde er sich dann wahrscheinlich auch anders entscheiden. Und wenn wir es übrigens irgendwann mal genau wissen wollen, ich hatte auch eine Astrologin bei mir zu Gast, Andrea Buchholz, die kann uns dann vielleicht mehr, ich will jetzt nicht sagen, die Karten legen, aber zumindest in die Zukunft schauen, mit uns gemeinsam mal überlegen, wie es dann aussehen könnte in der beruflichen Welt. Und ich hatte auch eine künstliche Intelligenz bei mir und die habe ich auch mal gefragt, wie sieht es denn aus in den nächsten Jahren und brauchst du uns eigentlich noch als Menschen? Natürlich, ja, klar. Und ja, es war wirklich sehr, sehr interessant. Ich hatte dann die künstliche Intelligenz gefragt, wie sie denn zu uns Menschen steht und und kam natürlich dann so die Standardantworten, ja, ohne geht's nicht, gute Kombination und wir können uns nur gegenseitig unterstützen. Es macht mir manchmal auch etwas Angst, da bin ich ehrlich, aber ich glaube, dass Berufe gehen und Berufe kommen und darum geht's ja auch im Leben.
Ja, also ich glaube, wie gesagt, ich glaube aus heutiger Sicht, keine Ahnung, was in 5 Jahren ist. Ich glaube halt, dass überall da, wo es wirklich um Menschlichkeit, Kreativität, also menschliche Kreativität, Entscheidungsfindung, Empathie geht, dass das vorwiegend, sage ich mal, Stärken oder Einsatzgebiete oder Themen sind, die so schnell nicht von der KI übernommen werden können.
Ja. Das ist ein schönes Schlusswort.
Sich dazu überlegen, was passt da eben zu und was sind das für Jobs, was sind das für Aufgaben, für Tätigkeiten. Ja. Das finde ich wichtig. Aber wie gesagt, ohne sich dabei selbst zu verlieren.
Und es macht immer noch einen Unterschied, ob man eine KI vor sich sitzen hat oder einen Menschen. Und das soll auch hoffentlich in Zukunft so bleiben. Lieber Bernd, also wir haben heute gelernt, wir haben viel über Karriere gesprochen, aber es ging eben auch um etwas viel Größeres, um Entscheidungen, um Veränderungen, Selbstbestimmung, ein wichtiges Thema und vor allem um die Frage, wie wir ein Arbeitsleben selbst gestalten können, das zu uns passt. Deswegen, ich bedanke mich bei dir, lieber Bernd, für deine Zeit, für diese tollen Einblicke und deine Erfahrungen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute weiterhin und uns allen ein erfülltes und glückliches Berufsleben noch.
Sehr gerne, dem schließe ich mich an. Danke auch dir. Und ich freue mich, wenn vielleicht auch Feedback kommt. Jeder kann mich natürlich auch gerne kontaktieren hinterher oder mir auch ein Feedback schicken. Sehr gerne über die üblichen Kanäle.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.